In den vergangenen Wochen haben wir uns ja mit diesem Thema beschäftigt, die Beziehungskiller. Und hoffentlich haben wir die letzten 4 Sonntage einige Killer ausgeräumt. Das hat deine Beziehung gut getan. Das war zumindest unser Ansinnen, damit das Partnerschaften, Freundschaften besser gelingen. Ja, weil wir glauben, das ist Gottes Grundidee für Beziehungen, dass sie nicht zerstört werden, sondern dass gute Beziehungen und Freundschaften gebaut werden, dass es starke Partnerschaften gibt. Und ein paar Themen haben wir ja beschäftigt. Jetzt sind wir Ende März und ich habe gedacht, für diesen Sonntag, da nehmen wir uns nochmal einen coolen Beziehungskiller vor. Na, welcher Beziehungskiller ist schon cool? Keiner. Nein, aber einen wichtigen Beziehungskiller nehmen wir uns nochmal vor, bevor wir in der nächsten Woche auf Ostern zugehen mit einer neuen Predigtreihe. Beziehungen ist ja, sagt man, eine Beziehung ist immer auch eine Baustelle. Und eine Baustelle, die auch nie fertig ist. Mit Baustellen kenne ich mich im Moment aus. Da läuft manchmal alles rund. Ja, dann hast du da den Plan und danach werden dann die Wände gezogen. Das ist alles wunderbar. Dann setzt noch deine Tür rein und Bauschaum ist eh das Beste, weil damit füllst du jede Lücke aus. Das ist großartig. Aber irgendwann kommen auch so Momente, da passt es dann auf einmal nicht mehr. Dann passen die Schrauben nicht, die sind nicht lang genug oder der Winkel nicht. Und auf einmal läuft es nicht mehr alles so rosa-rot. Und auch in Beziehungen ist das so. Manchmal ist alles super, alles schön, alles klasse, man freut sich. Und dann kommen so Momente, da passen die Dinge nicht mehr zueinander. Da sind dann die unterschiedlichen Vorstellungen, die unterschiedlichen Prägungen. Es fängt auf einmal an, etwas zu zerbröckeln. Sowohl in der Ehe, sowohl in Partnerschaften, als auch in Freundschaften kann das ja passieren. Da ist dann das so, dass man falsches Material hat, falsche Annahmen oder auch einfach nur einen komplizierten Partner, einen komplizierten Mann oder eine komplizierte Frau oder auch andere Dinge. Da könnt ihr viel besser aus eurem Alltag quatschen und euch Gedanken drum machen. Und manchmal hilft es einfach, eine Schönheitsreparatur zu machen. So ein bisschen frische Farbe, man fährt ein Wochenende zusammen in den Urlaub und redet nochmal gut miteinander und macht andere schöne Dinge und dann läuft das auch wieder rund. Manchmal brauchst du aber auch so eine richtige Kernsanierung. Da muss das alte Gestrüpp alles raus, da muss man richtig mal radikal an das Fundament ran, damit das wieder steht. Weil ansonsten dieses Beziehungshaus droht einzustürzen. Ich beende mal dieses Bild mit Bau. Ihr merkt, ich stecke da voll drin. Aber es ist, finde ich, auch ein schönes Bild für Beziehungen, weil du tatsächlich dran arbeiten musst. Wenn du an Beziehungen nicht arbeitest, sondern es einfach nur laufen lässt, dann geht es abwärts. Es ist genau wie mit einem aufgepumpten Reifen. Der pumpt sich nicht von alleine auf, aber der verliert ganz von alleine Luft. Und genauso ist es bei Beziehungen. Man muss investieren, damit sie gelingen. Gottes Zielsetzung mit Beziehungen sind gelingende, gute Freundschaften, gute Partnerschaften. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch den Beziehungskiller an, der auf Platz 3 der Statistik für die häufigsten Streitgründe steht. Wollt ihr wissen, was auf Platz 1 steht? Was wäre euer Tipp? So Platz 1, häufigster Streitgrund in Partnerschaften? Geld. Nee, auf Platz 1 steht herumliegende Kleidung und schmutziges Geschirr. Ja, Platz 2 belegt mangelnde Aufmerksamkeit. Und in ein Drittel aller Beziehungen ist es so, wie Holly gerade gesagt hat, es kommt zum Streit aufgrund von Geld, aufgrund von Finanzen. Wie gebe ich sie aus? Und wenn man sagt, in jeder dritten Beziehung, dann könnte man jetzt abzählen, dann trifft das zumindest einige Leute. Man sagt ja so, dieses alte Sprichwort, bei Geld hört die Freundschaft auf. Wie sieht es da bei dir aus mit dem Geld in der Partnerschaft oder eben auch in Beziehungen ganz allgemein? Ist es etwas, wo man ganz entspannt mit umgehen kann oder ist es tatsächlich etwas, was einen herausfordert, was vielleicht auch die Beziehung belastet, weil man so ganz unterschiedliche Typen hat, wie man da miteinander umgeht? Hat man da einen guten Weg gefunden oder ist es tatsächlich ein immer wiederkehrendes Streitthema? Ich meine, alleine mit Geld klarzukommen ist ja schon herausfordernd genug. Nur wenn du dann in eine Beziehung gehst, dann wird es ja noch herausfordernder. Es wird noch komplizierter, weil du auf einmal nicht mehr alleine darüber verfügen kannst, sondern auf einmal musst du dich mit jemandem abstimmen und du kannst nicht mehr alles Geld für Schuhe ausgeben oder für tolles Werkzeug oder noch ein paar Klischees. Die tollsten Klamotten für die Fußballtickets. Da, wo Menschen eine Verbindung eingehen, bedeutet es auch, dass zwei eventuell sehr unterschiedliche Haltungen gegenüber Geld aufeinandertreffen. was wir in unserer Kindheit und Jugend erlebt haben, prägt unser Denken über Geld sehr stark. Das ist etwas, was wir haben in der ganzen Predigtreihe haben wir immer wieder mal aus Rückgriffe gemacht, okay, was haben wir in Kindheit, Jugend erlebt, wie prägend ist es eigentlich für uns? Und auch beim Thema Geld ist das so. Meine Eltern haben 7 Kinder gekriegt, das ist für die Atmosphäre ganz toll, aber da sind auch viele Fragen mit verbunden. Ja, da kommen vor allen Dingen dann Fragen mit ins Spiel, wenn auf einmal der Vater Frührentner wird, man eigentlich gerade von der Doppelhaushälfte ins Einfamilienhaus gezogen ist, damit nicht noch der 4. Junge in das Zimmer rein muss, sondern man irgendwie sich ein bisschen mehr aufteilen kann, ein bisschen mehr Platz hat. Und dann schweben Fragen in der Luft, wie können wir uns das leisten? Und es wird zu einem ständigen Thema, können wir das Haus halten oder nicht? Wir müssen jeden Cent umdrehen, nein, die Milchschnitte kaufen wir nicht, weil die kostet 1,69. Wir nehmen die günstige Variante von Aldi, wenn überhaupt. Urlaub? Was war das denn? Ein ständiges Thema. Nicht, wofür sollen wir all unser Geld ausgeben, was wir zu tun haben, sondern wir müssen echt gut damit haushalten. Jeder Pfennig muss umgedreht werden. Und das ist etwas, was prägt, was jahrelang irgendwie über dir schwebt. Und das hat bei mir ausgelöst, ich gucke gut auf das Geld. Ich versuche gut damit zu haushalten. Vielleicht auch viel zu sehr, weil auf der anderen Seite steht das Thema Großzügigkeit, sich das Leben auch zu genießen und da in diesem Spannungsfeld gut mit umzugehen, ist herausfordernd. Und so wirst auch du etwas mitbekommen haben in deiner Kindheit, in deiner Jugendzeit, was dich geprägt hat. Vielleicht kennst du es auch, du willst unbedingt, so als Teenie, da ist es ja wichtig, irgendwie die Markenklamotten zu haben, die 3 Streifen oder die Katze auf der Brust zu haben. Ja, aber da ist das Geld nicht für da. Also musst du halt selber arbeiten gehen und gucken, dass du die 20 Euro oben drauf legst. Wenn du dir was leisten willst, dann tu auch was dafür. Du kommst leicht in diesen Vergleichsmodus mit rein. Jeder von uns hat Prägungen mitbekommen. Eine Prägung, die etwas darüber aussagt, für was Geld sinnbildlich in unserem Leben steht. Und das hat Auswirkungen auf den Umgang damit. Geld symbolisiert vielleicht für dich Sicherheit. Vielleicht symbolisiert es für dich auch Fürsorge, etwas, was ich damit tun kann. Oder es bietet dir Möglichkeiten. Geld ist für dich in erster Linie Luxus und Vergnügen. Oder vielleicht auch Vertrauen. Kann auch für Abhängigkeit oder Unabhängigkeit stehen oder um Kontrolle. Mit Geld habe ich die Kontrolle, kann ich Dinge und Menschen kontrollieren. Und wenn uns bewusst ist, wir alle haben unterschiedliche Prägungen, dann ist es ja auch nicht so fern zu wissen, okay, wenn wir in Partnerschaften unterwegs sind oder in Freundschaften, wo wir vielleicht gemeinsam in den Urlaub fahren und es geht darum, wer zahlt was, dass Menschen mit diesen unterschiedlichen Prägungen aufeinander stoßen. Und da kann es knallen, weil wir unterschiedlich geprägt sind. Hey Schatz, ich war shoppen und ich habe es ihm also richtig gut gehen lassen. Echt? Ja, das freut mich für dich. Wie teuer war es denn? Ja, ach, gar nicht so teuer. Die Kreditkarte, weiß ich auch nicht. Ich habe nicht so drauf geguckt. Einfach mal sich was leisten. Ja, das ist schön für dich, aber du weißt, dass wir die Zahnarztrechnung noch bezahlen müssen, oder? Hast du es einkalkuliert? Oh, du bist so ein Spielverderber, aber nie kann man sich was leisten. Und dann knallen auf einmal diese Welten aufeinander. Für die Leute, die in der Kleingruppe sind, die kriegen ja immer so ein Handout von uns zugeschickt. Da ist so ein Fragenkatalog mit bei dieses Mal. Da kann man mal so gucken, okay, wie bin ich eigentlich geprägt? Was für ein Typ bin ich eigentlich? Und das dann mal durchzugehen, vielleicht mit den anderen Leuten aus der Kleingruppe drüber zu sprechen, zu reflektieren, was für eine Prägung habe ich, kann total wertvoll sein. Das dann nochmal in die Partnerschaft zu nehmen, ist noch wertvoller. Mal sich drüber zu unterhalten, hey, wie hast du das in deiner Kindheit erlebt? Was sind die prägenden Punkte für dich? Was erklärt dein Verhalten und dein Umgang mit Geld, wenn es doch immer wieder genau an diesem Thema knallt und kracht? Solltest du im Übrigen denken, ja, Geld, weißt du was, Jürgen, hätten wir einfach genug, dann hätten wir auch kein Problem. Die Lösung ist, ganz, ganz viel zu haben. Dann schlage ich dir vor, lies mal so die ersten Seiten der Bibel. Da findest du 2 Personen, die heißen Abraham und Lot. Und es heißt über die beiden, dass sie so reich waren, dass sie nicht mehr zusammenbleiben konnten. Ihre Viehherden waren so groß, sind so groß geworden, dass es nicht mehr ausreichte, genug Platz zu haben. Also sie waren reich und hatten trotzdem Beziehungsprobleme wegen ihres Reichtums. Also das löst sich nicht auf. Nur weil du viel Geld hast, ändert sich deine Prägung nicht. Vielleicht wird das Problem auch einfach nur größer. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung liegt woanders verborgen. So, wir haben unsere Prägung mitbekommen, unseren Umgang mit Geld und haben vielleicht auch das eine oder andere schon reflektiert, haben versucht, Verhalten zu verändern. Vielleicht hast du tatsächlich auch die Traumprinzessin getroffen, hast im Lotto gewonnen oder ähnliches. Und man geht auch sicherlich auch ein Stück anders damit um als vor 20 Jahren oder als du Teenie warst. Und trotzdem ist da bei uns vielleicht ein gutes Verhalten damit oder auch ein schlechtes Verhalten, etwas Lebensspendendes oder vielleicht auch etwas Lebenszerstörendes. Nun ist ja die Frage, was ist denn der Maßstab? Und wenn du sagst, ich bin Christ, dann ist die Bibel für mich Maßstab. Dann ist etwas, wo ich drin ablesen möchte, okay, was ist eigentlich, nennen wir es mal als Regel, was ist eigentlich so die Ziellinie Gottes mit mir? Und ja, ich finde, bei Gott finde ich diesen Maßstab und gleichzeitig finde ich bei Gott nicht, dass er sagt, erfülle diesen Maßstab, sondern er sagt, lad mich in dein Leben ein, damit du diesen Maßstab leben kannst. Denn Gottes Ziel ist es nicht, dass du irgendwelche Regeln befolgst, sondern Gottes Ziel mit dir ist es, dass du mehr in sein Bild hinein verwandelt wirst. Dass du es aus dir heraus leben kannst. Nicht sagst, das ist die Messlatte, ich versuche selber da hochzuspringen und sie zu erreichen, sondern Gott möchte in dir bewirken, dass du von ganz alleine dahin kommst. Gottes Charakterzüge soll mein Leben widerspiegeln. Ich möchte mit euch in einen Text reinschauen aus Lukas 16. Ist überschrieben mit das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Da heißt es, Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte. Aber schon bald kam ihm zu Ohren, dass der Verwalter ein Betrüger war. Da rief er ihn zu sich und sagte zu ihm, was höre ich da? Du hast mich bestohlen. Mach deinen Bericht fertig, dann werde ich dich entlassen. Dem reichen Mann ist was zu Ohren gekommen. Man hat geredet, keine Ahnung, vielleicht waren da irgendwelche Kunden, irgendwelche Schuldner bei ihm, die erzählt haben, oh, das war aber, hast du aber einen guten Angestellten, der hat mir Schulden erlassen, großartig. Und er geht hin und er wird es überprüft haben, denn ihm ist klar, ich werde ihn entlassen. Er sagt nicht, mach den Bericht und dann schaue ich mir den Bericht an und dann entscheide ich, ob ich dich entlasse. Nein, er hat vorher schon die Gewissheit und möchte nur den Abschlussbericht haben. Dann werde ich dich entlassen. Er lässt es nicht einfach so laufen, dieser reiche Mann, sondern er hat einen Überblick. Er weiß, wo läuft sein Geld eigentlich gerade hin? Wie sieht es um sein Geld aus? Ein guter Hinweis darauf, einen Plan zu haben, aber darauf kommen wir später noch. Dann heißt es weiter. Der Verwalter dachte sich, was soll ich nun tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Um Gräben zu schaufeln, fehlt mir die Kraft und zum Betteln bin ich zu stolz. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich viele Freunde haben werde, die sich um mich kümmern, wenn ich hier fort muss. Wenn man sich mal den Kontext anschaut, wie ist es damals gewesen, dann ist es wichtig zu wissen, okay, diese Leute, die Schulden hatten bei dem reichen Mann, waren wahrscheinlich selber nicht gerade die Ärmsten. Und wahrscheinlich ging es hier um Abgaben von irgendwelchen Ernteerträgen, das, was sie dem anderen geben mussten. Das waren jetzt nicht arme Leute, die man ausgequetscht hat. Und wenn man sich da hineinversetzt, dann wird auf einmal deutlich, okay, das, was dieser gute Mann tut, er erlässt Schulden bei Menschen, die eigentlich auch genug haben, verschafft ihm die Möglichkeit, später, weil er weiß, er fliegt ja raus auf seinem alten Job, genau dort eine neue Anstellung zu finden. Und er rief alle zu sich, die seinem Herrn Geld schuldeten, um ihre Lage mit ihm zu besprechen. Den ersten fragt er, wie viel schuldest du ihm? Der Mann antwortete, ich schulde ihm 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter, zerreiß den Schuldschein und schreibe einen neuen über 50 Fässer. Und wie viel schuldest du meinem Herrn? Fragte er den Nächsten. 100 Sack Weizen, lautet die Antwort. Hier, sagte der Verwalter, nimm deine Rechnung und ersetze sie durch eine andere über 80 Sack. Der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern. Denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen. Was für ein Urteil. Und sagt Jesus, ich sage euch, Oder anders übersetzt, das, was ich euch mit diesem Gleichnis sagen will. Nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und jetzt der nächste Vers ist wichtig, weil man könnte ja jetzt sagen, da heißt es irgendwie, wir sollen unseren Arbeitgeber wisst ihr? Und mir damit Freunde machen. Also ich arbeite bei Lidl und Leute, nehmt mit, was ihr haben wollt. Nein, das sagt Jesus nicht. Das ist nicht die Message dieses Gleichnisses. Deswegen der nächste Vers so wichtig. Da heißt es, und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Jesus heißt nicht die Untreue des Verwalters gut, super, dass du deinen Boss hast, sondern das Prinzip, sich mit Geld Freunde zu machen. Nicht sich Freunde zu kaufen, sondern mit seinem Besitz, den zu nutzen zum Wohl anderer. Niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen gehorchen, den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Das Sprichwort sagt, bei Geld hört die Freundschaft auf. Jesus würde sagen, nutze dein Geld, um Freundschaften zu bauen. Das ist ein anderes Prinzip, das ist etwas anderes, was wir bei Gott sehen. Gott tickt nicht so, Gott ist nicht auf Seins bedacht, sondern Gott ist darauf bedacht, Gottes Charakter ist so, wie kann ich mit meinem das Wohl der anderen fördern? Das ist ein riesiger Unterschied, ein absoluter Gegensatz. Und wenn wir dieses Prinzip, glaube ich, in unseren Beziehungen, wenn wir etwas von Gottes Charaktereigenschaft, wenn das mehr an uns Gestalt gewinnt und dieses Prinzip in Beziehungen, sowohl in Freundschaften als auch in Partnerschaft leben, mag unser Besitz weniger werden. Aber ich glaube, unser Leben wird reicher. Heißt es, wir sollen das Geld nur so rauspulvern, weil wir sollen ja großzügig sein? Heißt es Verschwendung, Schatz, was kostet die Welt? Hau raus damit. Nein, das sagt dieses Gleichnis auch nicht. Jesus macht an dieser Stelle deutlich, dass Geld immer nur Mittel zum Zweck ist, nie ein Selbstzweck. Setze ich meine Mittel, das, was Gott mir anvertraut hat, so großzügig ein, dass meine Ehe, meine Freundschaften dadurch aufgebaut werden? Setze ich das, was Gott mir anvertraut hat, dafür ein, dass meine Freundschaften, meine Ehe, meine Partnerschaft aufgebaut wird, dass es dem anderen wohlergeht? Habe ich dieses Ansinnen, dieses Denken, diesen Charakterzug von Gott? Da heißt es noch nicht mal, verschenk das alles an deine Feinde, an die Leute, die du gar nicht magst, die du nicht ausstehen kannst. Nein, sondern die Leute, die dir nah sind. Erstmal diesen kleinen Schritt, dein Partner, setze ich das dafür ein, dass es ihm wohlergeht, meiner Familie, meinen Freunden? Ich möchte uns noch von diesem Grundgedanken aus drei Praxisdinger mitgeben. Da, wo man sagt, okay, in unserer Beziehung ist Geld immer wieder ein Reizthema. Und wir kommen da vielleicht, stoßen wir immer wieder aneinander. Es ist immer wieder Streit. Genau deswegen möchte ich uns drei Gedanken mitgeben. Wir haben ja darüber gesprochen, es gibt unterschiedliche Typen, unterschiedliche Finanztypen, so diesen verschwenderischen, den bescheidenen, den geizigen, der total großzügig ist oder auch der alles durchkalkuliert. Und Geld wird ja eben dort zum Beziehungskiller, wenn wir zwei unterschiedliche Typen haben, die aufeinander knallen. So, ich meine, wenn du zwei geizige Freunde hast, ja, dann rechnen die halt das Bier auf. Ja, die sitzen in der Kneipe, einmal bezahlst du, einmal bezahl ich. Du hast letztes Mal aber drei Bier getrunken, ich zahle nur zwei von deinen. Ja gut, das ist noch nicht das Problem, wenn du zwei Geizige hast. Gut, ist nicht schön, aber was soll's. hast du zwei Verschwenderische, die sitzen halt am 15. zusammen da und sagen, mein Konto ist leer, aber ich habe Verständnis, dass du Anfang des Monats nach London fliegen musstest, um dir das schöne neue Kleid zu kaufen. Auch nicht das Ding. Auch nicht schön, aber ist auch noch nicht problematisch. Die haben wir Verständnis füreinander. Die können sich hineinversetzen in den anderen. Aber lass mal einen Geizigen und einen Verschwenderischen aufeinandertreffen. Da liegt Spannung in der Luft. Ich hätte am liebsten so ein Beispiel hier, Leute, die das mal erzählen aus ihrem Leben. Und jetzt diese drei, glaube ich, hilfreichen Gedanken, die man sowohl, wenn man sagt, hey, ich habe einen guten Freund, mit dem mal reflektieren kann, als auch natürlich mit dem Partner. Und der erste Gedanke ist der ergänzenden Schwestertugend, also heißt offiziell, ja, der Gedanke der komplementären Schwestertugend. Da kann man sich drüber austauschen, wie sieht das eigentlich aus, wenn es ums Sparen oder es um das Geben geht. Ja, die einen, die sparen lieber und die anderen, die geben lieber aus oder geben jemand anderen etwas. Das heißt, auf der einen Seite haben wir denjenigen, der Kalkulator ist, der hat das alles durchdacht. Vielleicht, wenn er vom Pferd fällt, ist er eigentlich so der Geizige. Ja, also gut durchkalkuliert, kann ja erstmal gut sein, kann aber auch dahin tendieren, dass man sagt, ich gebe nichts ab, das ist meins. Oder du hast auf der anderen Seite des Pferdes noch nicht runtergefallen, den Großzügigen sitzen, der gerne gibt, der freigebig ist, der sich keinen Kopf drum macht. Und einen Schritt weiter ist dann derjenige, der verschwenderisch ist, der einfach keinen Plan mehr davon hat, wo sein Geld hingeht und sagt, einfach raus damit. Ich bin großzügig, brauchst noch einen Fuffi. Ach so, ich sollte auch sparen, ich sollte für morgen Vorsorge tragen. Und da haben wir dieses Spannungsfeld, das ich euch kurz erkläre. Und ich finde, das mal zu reflektieren für sich total hilfreich. Das ist ein Spannungsfeld zwischen Sparsamkeit und Großzügigkeit. Beides, betont die Bibel, ist gut. Wir sollen einen großzügigen Charakter haben, wir sollen aber auch Vorsorge treffen. Wir sollen nicht unüberlegt handeln und das sind keine Gegensätze, sondern das ist ein gesundes Spannungsfeld, was es braucht. Das hast du übrigens bei vielen Themen, gesunde Spannungsfelder, nicht entweder oder, sondern ein Spannungsfeld, in dem sich das Ganze bewegt und das ist gesund. Wenn ich großzügig bin und meiner Veranlagung, und meiner Prägung, mein Umgang mit Geld, je nachdem wie das gewesen ist, könnte es aber auch dazu führen, und das wäre dann nicht so gut, dass es zu Verschwendung kommt. Ich habe keinen Plan davon, wo mein Geld hingeht, ich hau raus, ich kaufe mir das, was mir gerade vor die Nase kommt und das ist ja auch so schön, was da wieder rumliegt. Und es kommt zu Verschwendung. Und auf der anderen Seite kann Sparsamkeit, ich lege alles zurück, weil ich weiß ja nicht, was morgen ist und ich mache mir ganz viele Gedanken und ich muss abgesichert sein und nee, lieber hier nichts für ausgeben und das brauchst du eigentlich nicht, du kannst den Pulli doch noch ein fünftes Jahr tragen. Dann fällt man auf der Seite des Geizes runter. Weder Geiz noch Verschwendung entsprechen einer guten Haushalterschaft. Sich das mal vor Augen zu führen und zu wissen, okay, beides ist gut. Ich sitze da mit meinem Partner zusammen und wir sprechen drüber, weil der eine vielleicht auf der einen Seite des Pferdes runterfällt und der andere von der anderen Seite und sagt, okay, guck mal, es gibt ein gesundes Spannungsfeld. Und wir beide müssen vielleicht daran arbeiten, weil ich total verschwenderisch bin und das, was ich mal lernen müsste, wäre etwas an Sparsamkeit. Mal nicht samstags morgens beim Brötchen holen noch durch den Lidl zu laufen oder den Aldi oder Penny oder Netto oder Real und sagen, oh, Sonderangebote, das brauchte ich schon immer und jetzt gibt's das endlich. Sag, okay, gestern war ich auch ohne glücklich, ich gehe weiter. Und diese 5,99 Euro, die ich gespart habe, dafür kaufe ich vielleicht meiner Frau Rosen oder vielleicht sage ich, ich überweise es auf unser Sparkonto oder pack's in das Sparschwein unseres Kindes, was auch immer. Derjenige, der so geizig ist, hey, für den ist es vielleicht die Übung zu sagen, wem kann ich nächstes Mal was Gutes tun? Vielleicht sitze im Café und sage, ah, ja, 50 Cent Trinkgeld ist natürlich auch schon ganz schön nett. Also ich meine, das sind mehr als 10%. Ich hatte schließlich nur einen Kaffee. Wie wär's damit zu sagen, ich werde mal großzügig und lege einen Fünfer drauf. Einfach so, um mich zu trainieren und das Wohl des anderen zu mehren. Ich glaube, jeder kann sich eigentlich ganz gut einordnen, da wo man unterwegs ist. Und das Tolle in den Partnerschaften ist ja, mein Partner ist auch mein Lebenscoach. Der kann mich nochmal spiegeln und der kann mich selber auch herausfordern und sagen, hey, wie wär's denn mal damit? Wäre das ein Wachstumsschritt, um Charakterveränderung zu erleben? Mein zweiter Punkt. Wir hatten dieses Gleichnis von dem reichen Mann. Und er wusste, wo sein Geld hingeht. Der hatte die Kontrolle darüber, ja. Das ist sogar so viel gewesen, dass er sagt, okay, ich brauche jemanden, der mein Ding verwaltet. Ich brauche jemanden, der noch mehr Einblicke darin hat, der weiß, wo das alles hingeht. Er hatte die Kontrolle über das Geld und nicht das Geld hatte die Kontrolle über ihn. Das ist gut, wenn ich weiß, wo mein Geld hingeht. Wenn nicht passiert, dass das Geld über mich Kontrolle hat. Schlaue Sätze wie, gib das aus, was du verdienst, aber versuche nicht das zu verdienen, was du ausgibst. Super Lebensregel. Nochmal. Gib das aus, was du verdienst, aber versuche nicht das zu verdienen, was du ausgibst. Haben wir früh gelernt. Also ich in meiner Kindheit, habe ich euch erzählt. Kann gut sein, kann aber auch auf der Seite des Geizes runterfallen. Zu wissen, wo geht mein Geld hin, eine Übersicht zu haben, was ist eigentlich das, was ich einnehme und das, was ich ausgebe. Ich erzähle euch jetzt nicht, wie man den Haushaltsplan macht. Aber wenn man sowas noch nie gemacht hat, mag das total hilfreich sein, für sich sowas mal zu planen. Wenn es das immer wieder der Knallpunkt ist, in meiner Beziehung sich hinzusetzen, sich zu überlegen, hey, was kommt rein und was geben wir aus? Nicht unweise zu handeln, nicht Schulden zu machen für etwas, was morgen weniger wert ist als heute. So in der Regel. Oh, der Fernseher, der kostet 2.999 Euro für 1,95%. Den hole ich mir. In Sprüche 22, Vers 7 heißt es, denn wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinem Gläubiger. Ja, Mensch, Finanzwissen aus der Bibel ist ja auch nichts Neues. In einer anderen Übersetzung heißt es, derjenige ist ein Sklave. Da, wo ich mich verschulde für Konsumgüter, werde ich Sklave dessen, der mir diesen Kredit gibt. Ich bin auch morgen noch verpflichtet, dafür zu arbeiten. Das ist unweise. Sich zu überlegen, welchen Betrag dürfen unsere Ausgaben in welchem Lebensbereich eigentlich haben, kann so viel Entspannung bringen. Zusammenzusitzen und sagen, okay, das ist das, was wir für diesen Bereich ausgeben wollen. Das ist das, was wir an Luxus, an Klamotten, was auch immer ausgeben können, was wir überhaupt noch haben. Das, was es braucht, das, was wir zurücklegen wollen und zusammen zu kommunizieren. Das ist ja immer der Schlüssel, miteinander zu reden und nicht einfach sein Ding zu machen. Klar zu haben, das ist mein Budget, das kann ich ausgeben. Hier ist das, was ich einnehme auf der einen Seite und das, was ich ausgebe auf der anderen Seite. Diese Person ist mir da immer wieder ins... Kennt ihr den noch? Wenn ich mein Ohr ganz nah an den Kontoauszug halte, kann ich ihn hören, wie Peter Zwegert seine Flipchart aufstellt. Ich fand den super. Und es war immer das Gleiche. Oh, die verschuldete Familie mit den lustigen Namen, mit 5 Handyverträgen und keine Ahnung was alles. Und dann holte er immer seine Flipchart drauf und schrieb es auf. So lustig es ist, ist eigentlich so eine gute Dinge, einen Plan davon zu haben, wo es hingeht. So, wenn du das noch nie gemacht hast, schreib doch mal für 3 Monate auf, was du tatsächlich ausgibst, was du einnimmst. Das zu planen, was kann ich eigentlich ausgeben? Und der dritte Punkt, den ich mitgeben möchte, leitet sich eigentlich direkt daraus ab. Das schließt bei diesem Plan an, nämlich sich gemeinsam finanzielle Ziele zu setzen. Auch das kann Entspannung in eine Beziehung bringen. Diese kurzfristigen Ziele. Was möchte ich in den nächsten 6 bis 12 Monaten, was möchten wir uns dort leisten? Ist es vielleicht der Fernseher oder ist es vielleicht der Urlaub? Gemeinsam sagen, hey, das ist unser Ziel. Da wollen wir beide gemeinsam hin. Jeder, der erstmal für sich aufschreiben, was sind meine Ziele, dann setzt man sich an den Tisch und sagt, okay, wie können wir diese Ziele erreichen? Wie kann ich meinen Partner dabei unterstützen, dieses Ziel zu erreichen? Vielleicht ist für den das so wichtig, endlich mal in den Kurzurlaub zu fahren. Und dann mag ich auf meine neue Bohrmaschine verzichten, weil ich das Wohl des anderen suche. mit dem, was mir anvertraut ist. Oder auch eben die langfristigen Ziele. Was ist das, was wir in den nächsten 1 bis 5 Jahren vielleicht brauchen, was wir gemeinsam uns ermöglichen möchten? Der Schlüssel, wie immer, darüber sprechen. An diesen Stellen, da wo wir über unsere Ziele, über unsere finanziellen Ziele, das, was wir damit umsetzen wollen, wird unsere innere Haltung ganz schnell sichtbar. Der eine ist vielleicht eher der sparsame Typ, der sich lieber nicht zu viel leistet, und der andere mag der sein, der gerne das Geld ausgibt. Für den ist das gar kein Problem. Und der ist dann vielleicht nicht unbesorgt, sondern der hat einfach eine andere Prägung an der Stelle mitbekommen. Ich glaube, Geld muss nicht zum Beziehungskiller werden. Vielleicht ist es ja tatsächlich bei 10% der echte Beziehungskiller, das, was immer wieder in diese Beziehung reinschlägt, wo man immer wieder aneinander stößt und was einen fertig macht, was wie ich Beziehung killt. Vielleicht ist es auch in Freundschaften so, da wo es darum geht, ja, wer bezahlt im Urlaub jetzt was? Zu sagen, okay, wir gehen dieses an. Wir gehen echte Schritte, und zwar mit der Grundlage, das, was Gott mir anvertraut hat, ist dazu da, das Wohl des anderen zu suchen und dann gemeinsam darüber zu sprechen. Was sind unsere Ziele? Vielleicht braucht es einen Plan. Wo auf den Seiten stehen wir eigentlich? Ob sparsam oder großzügig? Oder ist es auch gesund? Ergänzen wir uns in dem eigentlich super und können wir voneinander lernen, uns gegenseitig unterstützen? Ich glaube, dass wir wachsen können in diesem Bereich und dass Gott sich das wünscht. Und dass auch Beziehungen genau dafür da sind, uns in diesen Bereichen zu ergänzen und voranzubringen. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus Prediger 6. Dort heißt es: Es ist besser, du bist mit dem zufrieden, was du hast, als wenn du immer nach mehr Dingen verlangst. Denn auch das ist sinnlos und wieder versucht, den Wind einzufangen. Kurz zusammengefasst: Reich ist, wer weiß, dass es reicht. Amen.